und mal drüber sprechen, wie sinnvoll es ist, die Sommerpause eigentlich für einen Materialcheck zu nutzen. Was hältst du davon? Wann sollte man überhaupt über einen Materialwechsel nachdenken?
Wenn man jetzt Liang Jiankun sieht, was für ein Spiel er hat, das ist ein Spieler, der, ich will es mal so ausdrücken, ohne despektierlich klingen zu wollen, der hat eigentlich nichts Besonderes. Und Liang Jiankun gehört zu diesen Spielern, die eine unglaubliche Verlässlichkeit ausstrahlen. Und Wang Hao hat auf ihn gesetzt, weil er eben genau gesagt hat, okay, wenn einer in dieser extremen Situation diese Verlässlichkeit noch hat, dann auch wenn er schlecht gespielt hat, dann muss das Liang Jiankun sein. Was ist jetzt in diesem dritten Satz passiert?
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Patricia Soria. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Brause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Brause und Benedikt Probst.
Hallo Richard, sag mal, wo schwitzt du gerade in diesen heißen Tagen?
In diesen heißen Tagen, wo kann es anders sein als in den heiligen Hallen des Generalsekretariats in Frankfurt? So sieht's aus.
Wo wir wissen, dass es da keine Klimaanlage gibt. Also
genau, aber die verschiedenen Ventilatoren sind gut auf die einzelnen Büros verteilt. Insofern haben wir doch einen gewissen Luftzug, den wir hier spüren in diesem heißen Sommer.
Ich weiß ja noch aus der Zeit, wo ich noch regelmäßig auch im Generalsekretariat war, es gab immer zwei Gruppen, die an heißen Tagen die Fenster zulassen, um die warme Luft nicht reinzulassen, und diejenigen, zu denen ich gehört hat, die lieber trotzdem das Fenster offen hatten, damit man so ein Lüftchen durchweht. Welche Gruppe bist du da?
Also tatsächlich bin ich jetzt im Augenblick im Büro unseres sehr geschätzten Leistungssportreferenten, und da sind die Fenster noch zu. Weil natürlich auch ich mal gelernt habe von dir, wenn man jetzt das Fenster aufreißt, ist es für den Klang nicht so gut.
Das stimmt, vor allem, weil es da auch einen ziemlichen Fluglärm gibt in Frankfurt am Stadion. Aber das kann ich alles mittlerweile mit KI-Tools rausschneiden, weißt du. Ja, aber lass mal zu. Dann fängst du vielleicht ein bisschen das Schwitzen an, aber ich denke, du wirst es überleben. Und ich sehe auch, du trägst wieder Bart. Ich finde, das steht ja gut übrigens. Wo habe ich das erste Mal gesehen? Beim TTBL-Finale? Irgendein Champions League? Irgendwo hattest du das getragen, und ich hatte so ein bisschen diesen Thomas Müller-Effekt, wo ich mir gedacht habe, warum trägt er das nicht schon viel länger so?
Ja, also tatsächlich ist der Wunsch meiner besseren Hälfte mir natürlich Befehl gewesen. Gesagt, Mensch, ich probiere das mal. Und wir haben in Hanau ja verschiedene Barbershops, wo ich jetzt auch versuche, in gewissen Regelmäßigkeiten mir diesen kleinen Bart ein bisschen zurechtstutzen zu lassen. Also insofern, ich bleibe erstmal dabei.
Richard in Barbershops, das finde ich sehr gut. Hitze. Hitze ist ein Thema so ein bisschen, ja. Ne? Ich glaube, auch im Tischtennis, wobei wir so ein bisschen das Glück haben, dass auch die Amateure vor allem, die es ja maßgeblich dann betrifft, im Sommer nicht spielen oder zumindest nicht im offiziellen Spielbetrieb. Klar, Sommer Team Cup und ähnliche Veranstaltungen gibt's. Es war jetzt auch öfters Thema, bei der Tour de France wurde eine Etappe abgesagt oder verkürzt, glaube ich, wegen Hitze. Auch bei uns war es ja auch schon Thema.
Beim Ironman haben sie die Strecken verkürzt.
Ja, sogar die härtesten der Härten.
Genau. Ja, und genau. Wir hatten ja sogar Teilnehmer seitens des DTDB dabei. Und das ist ganz witzig, ein Teilnehmer sagte, ich hatte mich so intensiv vorbereitet auf diese lange Distanz. Und ich war ein bisschen enttäuscht, dass die Distanz jetzt gekürzt worden ist. Und der andere Teilnehmer sagte, ja, aber ich kann es schon auch verstehen, weil das war schon unmenschlich heiß. Ja, irgendwo dazwischen. Das zeigt ja, wie schwierig dieses ganze Thema ist auch mit den Sportarten wie wir, die dann am Ende in der Halle sind und auch mit dieser dann doch mehr werdenden Hitze sich auseinandersetzen müssen.
Ja, wie ist das eigentlich bei uns? Ich weiß, da gab es ja auch in der Vergangenheit den ein oder anderen, ich will nicht sagen Konflikt, aber zumindestens Auseinandersetzung, was Höchsttemperaturen gibt, weil da gibt es ja auch in der Wettspielordnung jetzt keine Festlegung, bis ab welcher Temperatur es quasi nicht mehr spielfähig ist. Nach oben, nach unten gibt es sie ja, glaube ich, mit 15 Grad Das ist jetzt nicht das Einzige, aber du steckst ja auch so ein bisschen drin in den ganzen Gremien und so. Wie wird das beim Deutschen Tischtennis besprochen, das Thema? Man muss ja sagen, dass es auch ein Thema der Zukunft ist, wenn man sich ja diese Veränderungen im Klima anschaut, dass wir damit wahrscheinlich auch in Zukunft konfrontiert sein werden.
Genau, und wir sind halt jetzt tatsächlich dabei, uns gemeinsam so ein bisschen zu überlegen, okay, wie geht man damit um? Natürlich in einer optimalen Welt hast du überall sehr gut klimatisierte Hallen, wobei das wäre dann auch wieder energetisch nicht optimal, aber natürlich ist es so, dass man sich das wünscht, dass man immer eben vernünftige, kühle Verhältnisse hat. Aber man hat es halt nicht immer, vor allem dann, wenn die Temperaturen, so was im Augenblick ja der Fall ist, mehr und mehr steigen. Also ich denke, dass es wichtig ist, dass man ja sich eine Orientierung gibt. Und da sind wir gerade dran, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen. Weil natürlich ist es so, genauso wie ich es jetzt eben gerade mit dem Ironman dargestellt habe, es wird immer Bereiche geben, die sagen, Mensch, das ist meine eigene Verantwortung, ich kann das absagen oder ich kann das zusagen. Mich zwingt ja am Ende keiner. Und dann gibt's natürlich der andere Bereich, der sagt, Mensch, wir haben hier eine Aufsichtspflicht, eine Sorgfaltspflicht, ja. Aber es ist natürlich auch nicht ganz leicht, wenn ich jetzt am Donnerstag entscheiden muss, ich muss jetzt dieses Turnier vielleicht absagen, weil, und das muss sehr genau geprüft werden. Also insofern, jedes Mal, wenn man mit Gremien eben arbeitet, ist es so, dass es so das große Ganze, um das muss es gehen. Und aber du hast völlig recht, wir sind da dran. Im Dezember im Bundestag wird es da sicherlich auch noch Diskussionen, gegebenenfalls Anträge geben, um da irgendwo eine vernünftige Lösung zu finden, weil das wird uns ja immer mehr einholen.
So sieht's aus. Bei den Profis ist jetzt das Thema nicht so ein großes, würde ich sagen, weil ja viele Hallen dann auch klimatisiert sind, wobei auch nicht alle, ja, und wir hatten es ja auch beim Bundesliga-Finale der Damen jetzt zum Beispiel, und die haben ja auch überhaupt gar keine Sommerpause mehr, habe ich das Gefühl hier, dieses klassische Sommerloch, wo irgendwie alle im Urlaub sind und nichts passiert, das gibt's ja nicht, hier läuft jetzt gerade auf meinem Fernsehen Dang gegen Anje Huhn, und er hat gerade einen zweiten Satz gewonnen, kann ich ja sagen, nachdem er schon 7-3 oder 7-4 hinten gelegen hat. Und es steht jetzt 1-1 hier bei dem WTT Champions in Yokohama, glaube ich, ne, in Japan.
Ist in Yokohama, genau, um's dann ganz korrekt zu machen. Freue mich sehr für Bene Duda, der ja seine erste Runde gegen Tokami gewonnen hat. Und ja, Anje Jung, wir hatten es, bevor wir jetzt hier eingestiegen sind, das ist natürlich so ein bisschen eine Wundertüte. Er lässt den Gegner gerne eben auch spielen, spielt ja oft aus der Halbdistanz, kann trotzdem unglaublich aggressiv spielen. Wir hatten es vorher gesagt, also zwischen Halbfinale WM und auch mal Erstrundenniederlagen ist bei ihm alles drin. Mittlerweile eben ein grundsolider Spieler und aus der koreanischen Mannschaft eben wirklich auch nicht mehr wegzudenken.
Ja, die sind auch nicht schlecht. Ich habe gesehen, Lim Yong-hoon hat gegen den Lin Yun-yu gewonnen heute und ja, das ist bei denen auch immer so ein bisschen auf und ab, aber wir haben ja jetzt erstmal keine direkten Duelle mehr mit den Koreanern, ja, oder? Bei der EM spielen die, glaube ich, nicht mit.
Nee, aber bei der Nix-Team-Weltcup, da wird natürlich immer noch drauf geguckt. Ja, wir haben ja ein ganz großes Spiel letztes Jahr um diese Bronzemedaille 8-7 gegen Südkorea gewonnen, also das ist schon eine spannende Geschichte. Ja, natürlich auch vor allem mit diesem Mixteam-Weltcup, aber natürlich auch im Einzelnen. Ich meine, das sind alles Spieler, egal ob das jetzt der Anne ist oder die Jüngeren, die nachstreben. Also das sind alles Spieler auf einem sehr, sehr guten Niveau. Oftmals so diese koreanische Schule, so aus der Halbdistanz ein bisschen agierend, etwas nicht so tischnah spielend, etwas mehr in diesem Spin-Spin und mit einer unglaublichen Beinarbeit ausgestattet. Also ist immer wieder ein Klassiker, gern gespielt.
Schon wieder mittendrin in der Analyse, ist wirklich unglaublich. Aber sag mal, jetzt war hier im Sommer, sind zwei Smashes, also eins war ja schon USA, jetzt nächste Woche ist dann in Schweden das Europe Smash. Es gibt Champions-Turniere, es gab Star-Contender in Südamerika. War das bei euch früher auch so, dass es quasi komplett durchgespielt wurde?
Oder also hat sich das geändert? Ich kann mich zwar weit zurückerinnern, aber die Zeit, als meine Generation gespielt hat, da muss ich mich ja ganz weit zurückerinnern. Und ich weiß, dass wir tatsächlich immer die Diskussion haben, wie kann das sein, dass wir im Herbst vier Turniere in relativ enger Folge haben? Wir kommen ja gar nicht mehr zum Training. Das ist natürlich Quatsch gewesen damals, aber wir haben es damals so gefühlt. Oftmals ist diese internationale Saison eben bis in den Januar reingegangen mit den English Open. Dann hat man 3 Monate, wenn du so willst, Bundesliga und Vorbereitung auf eine Weltmeisterschaft gehabt. Das sind Dinge, die ich, ja, nein, die will ich mir heute gar nicht mehr wünschen, aber so ein Hauch durchatmen für alle. Und eine Hauchmöglichkeit, das muss jetzt nicht wie früher sein, oder wenn ich diese China-Anleihe mache, diese 45-Tage-Lehrgänge, die sind wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so, ja, ich sag mal, durchsetzungsfähig, aber eben, dass man sagt, Mensch, man hat so eine Art Sommervorbereitung, wo man 2 Wochen am Stück in die Lehrgänge geht. Wir sind viele Jahre nach Hinterzarten und nach Kirchzarten, hatten, glaube ich, schon die Tourismusnadel in Bronze für 8 Jahre hintereinander. Aber wir haben das tatsächlich als Teambuilding, als eine Möglichkeit im athletischen Bereich arbeitend, als eine Möglichkeit auch mal durchzuatmen und nicht zweimal am Tag zu trainieren, sondern vielleicht nur einmal am Tag zu trainieren. Das hat durchaus auch was für sich gehabt. Und am Ende haben wir auch aus deutscher Sicht immer die besten Turniere gespielt, wenn wir uns Zeit zum Training genommen haben. Und das ist jetzt, ja, ich will mal sagen, mehr und mehr eine ausschließlich individuelle Sache, wie du deine Trainings- und Wettkampfblöcke setzt.
Ja, muss ja auch fairerweise sagen, wir haben uns vor noch nicht allzu langer Zeit darüber beschwert, dass es zu wenig Turniere gibt bei WTT in den Anfangszeiten. Jetzt gibt es auch wirklich ausreichend und man kann sich auch die Pausen dann nehmen, ne? Wenn ich jetzt an Franz denke oder an Sabine, Annette, die waren jetzt, glaube ich, auch alle so ein bisschen im Urlaub, sind mal ein bisschen runtergekommen, spielen halt dann nicht in Yokohama. Das geht, denke ich schon auch. Aber es ist schon auffällig, dass jetzt auch wirkliche Highlights ja direkt in diesen Sommermonaten gespielt werden.
Also ich sage mal, die WTT hat ja eine spannende, wie soll man das ausdrücken, Metamorphose hinter sich gebracht. Ja, am Anfang keine Turniere und ganz schwer, das Ganze eben auf loszustellen. Und dann eben als zweiten Schritt aus unserer Sicht viel zu viele Turniere, die immer mit diversen Restriktionen verbunden waren. Also dieser Zwang, alle Turniere spielen zu müssen, jeden Champion spielen zu müssen, jeden Smash spielen zu müssen und gleichzeitig aber die Star-Contender oder Contender nicht sicher spielen zu dürfen, weil du eben diese Player-Down-Restriction hast. Das heißt also, aus den ersten 20 dürfen nicht alle spielen. Mittlerweile ist es so, die Grand Smash, die kannst du dir wirklich aussuchen, spielst du sie oder spielst du sie nicht. Und bei den Champions darfst du 2 absagen. Das ist ein richtiger Weg, weil am Ende, und das muss man sagen, also Franz hätte jetzt sicher gerne auch den Champion in Yokohama gespielt. Der war einfach, der hat ja ein bisschen Fieber gehabt, ne? Also einfach krank. Und dann geht man natürlich nicht in den Flieger nach Japan, vor allem dann, wenn danach der Smash schon wieder kommt. Aber diese Geschichte, jeder Spieler will eigentlich unglaublich viel international spielen. Insofern regelt sich das im Großen und Ganzen immer selbst, ohne dass du Restriktionen haben musst, indem du sagst, das musst du spielen und das darfst du nicht spielen. Insofern glaube ich, dass wir jetzt auf einem ganz guten Weg sind. Natürlich würde ich mir wünschen, ja, 1, 2, 3, 4 Turniere weniger, vielleicht ein paar Family Weeks mehr, um eben da Trainingsphasen für alle gemeinsam hinzubekommen. Das wäre natürlich super, um es eben nicht nur auf individuelle Blöcke zu reduzieren.
Ja, und das wichtigste Highlight steht ja noch vor der Tür, aber das ist erst im Winter, nämlich die Promi-Tischtennis-WM auf ProSieben. Frage 1, bist du dabei? Frage 2, was weißt du schon, beziehungsweise was darfst du schon verlautbaren offiziell? Weil so viele Informationen gibt es ja jetzt dazu noch nicht, außer dass es stattfinden wird.
Ja, und viel mehr Informationen habe ich auch noch nicht. Ich bin also da mehr im Rande involviert, fand das, als wir gefragt worden sind hier, was haltet ihr von der Promi-WM? im Tischtennis. Da haben wir eigentlich nur so als Statement gegeben, her, grundsätzlich eine total spannende Geschichte. Wichtig ist, dass das, ich sag mal, auch wenn es um Tischtennis geht, dass man die Sportart super präsentieren kann, dass es dann vielleicht auch, man sich sehr gut Gedanken machen muss, um welche Art von Präsentationen geht's da, welche Spiele werden da vielleicht gemacht. Das muss schon eine gewisse Herausforderung haben. Ja, und viel mehr weiß ich eigentlich nicht, nur dass sie im Winter stattfinden soll. Ob ich da jetzt auch mit ein Teil sein darf oder werde, ist auch noch nicht hundertprozentig sicher. Und die klassische Frage, die du mir jetzt eigentlich stellen würdest und die ich damit vorweg nehmen kann, welche potenziellen Promis oder welche potenziellen Captains sind denn dabei? Da kann ich noch nichts zu sagen. Und von den Promis weiß ich tatsächlich auch noch nichts. Ich denke, das wird sich jetzt erst so ein bisschen entwickeln in den nächsten Monaten. Haben wir noch ein bisschen Zeit?
Promis kann man ja nur mutmaßen. Ich weiß, bei dieser Paddel-WM war zum Beispiel Chris Kramer dabei und Mats Hummels, wo ich auch weiß, dass die Tischtennis gerne spielen. Karl Lauterbach ist natürlich auch immer ein heißer Pick für
immer,
sowas.
Immer gern gesehen.
Und ja. Du kommentierst mit Buschi Buschmann, das könnte ich mir auch super vorstellen. Also,
also wir haben ja auch ein bisschen eine ähnliche Frisur.
Wollte ich gerade sagen, wenig Haare, viel Emotionen, also das könnte funktionieren. Nein, also ich denke, da wird es dann noch zeitnah Informationen geben, wann und wo das stattfinden wird. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ist das als Live-Event geplant, ist das eine Aufzeichnung mit Publikum, hast du da Informationen, weil das weiß ich nämlich auch nicht, ob man also, da jetzt sich dann Tickets kaufen kann für oder wie das abläuft.
Gute Frage, keine Ahnung. Also ich meine, dass es ein Live-Event ist, aber das ist so ein Halbwissen. Aber ich finde es total spannend. Also so, was ich am Rande eben, wie gesagt, mitbekommen, haben die echt Bock da drauf und haben gesagt, Mensch, da lässt sich total viel machen draus. Und du hast ja schon gesagt, also es fallen mir total viele ein, die einfach Bock haben, Tischtennis zu spielen. Ich weiß nicht, in Thomas Müller habe ich auch schon Tischtennis spielen sehen. Spannend fände ich auch einfach mal einen Tennisspieler. Wie geht da der Übertrag? Also wir wissen ja andersrum, dass viele Tischtennisspieler gerne Tennis spielen. Gerade im Sommerloch gibt es ein paar Spieler, die wirklich auf einem ziemlich hohen Niveau Tennis spielen, also in der Relation natürlich. Und mich würde es andersrum einfach mal interessieren. Ja, wie kommt die beidhändige Rückhand, die Calderano ja mit eingeführt hat, bei den Tennisspielern im Übertrag zum Tischtennis an?
Ja, da es bleibt spannend, sage ich mal so. Und es wird auf jeden Fall ein absolutes Highlight im Winter. Die Frage an dich noch, die letzte, wir sind ja schon wieder so tief drin, auch im Spitzensport. Jetzt habe ich, Dani hat den dritten Satz gewonnen, also er führt 2-1.
Yes,
sehr gut. Ich war so gefesselt von deinem Wort, dass ich gar nicht mehr hingeguckt habe. Was hat der Sportdirektor für Events, für Highlights gerade im Kopf? Was in naher, vielleicht auch in ferner Zukunft schon bevorsteht?
Ja, also du sprichst ja von Sommerloch, ohne dass es ein Sommerloch ist, weil wir sprechen jetzt von Yokohama, wir haben danach den Smash als nächsten Schritt in Schweden, da reiht sich ja schon ein Turnier ans nächste. Die Bundesliga macht sich ja auch auf, um zum Beispiel dieses Grand Opening, was ja auch viel diskutiert worden ist, weil eben sich viele Zweit- und Drittligisten nicht mitgenommen gefühlt haben. Nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt auf dieses Event Ende August in Nürnberg, wo man wirklich sich sozusagen qualifizieren kann für die Final Four. Also ich finde es schon eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ist natürlich auf der anderen Seite so, dass es immer ein Mehr an Turnieren gibt. Aber ganz konkret an die Frage natürlich, fokussieren wir uns einmal auf die Europameisterschaften im Oktober in Slowenien. Haben wir die Herausforderung, dass wir vorher den Smash in China haben. Das heißt also, da wird es auch nicht eine wirkliche Vorbereitung geben, sondern die Vorbereitung muss halt vorher erfolgen und dann eben für die Jungs und Mädels, die in China den Smash spielen, von denen ich dann hoffe, dass sie möglichst lange dabei sind, gibt es dann möglicherweise nur einmal kurz Tasche auspacken, einpacken und dann geht es weiter zu den Europameisterschaften und natürlich dann noch Ende des Jahres nicht nur die Promi-WM im Winter, sondern eben auch Ende November, Anfang Dezember den Mixteam-Weltcup, der ja auch zukünftig, wir haben es ja schon oft genug bespielt, olympisch sein wird. Und das ist für uns natürlich ein ganz, ganz wichtiger Test auch. Das sind so diese Big Shots, die wir haben. Und da wollen wir uns natürlich auch bestmöglich drauf vorbereiten. Wichtige Turniere für uns.
Sehr gut. Zu TTBL Grand Opening kommen wir später nochmal kurz. Aber du, ich lasse mir jetzt nicht von dir schon wieder mal ein ganzes Skript hier durcheinander werfen, deswegen.
Aber dann merken alle, dass wir uns nur grob orientieren und das ist live. Also irgendwo habe ich mal gehört, das ist live, hier werden sie nicht über den Tisch gezogen.
So, ja. Anja Huhn hat auf jeden Fall gerade Auszeit genommen bei 0-3, also sieht gut aus für Dangi. Soviel zum Thema live. Ich habe überlegt, was können wir machen jetzt hier in unserem Sommerloch, das ja eigentlich kein Sommerloch ist. Ich weiß, wir haben früher schon mal auch immer Service-Tipps gegeben, wie bereite ich mich auf die Saison vor, Stichwort Schattentraining und ähnliches im Zimmer. Nee, das war, glaube ich, bei Corona, aber das Thema hatten wir schon öfters. Was wir, glaube ich, noch nicht hatten, und das ist auch ein ganz gutes Thema für unsere Tischtennis-Nerd-Ecke, das Thema Material und Materialcheck vor der Saison. Ihr wisst als treue Zuhörer, dass wir uns zu einzelnen Marken, Modellen, Belägen immer nur schwer äußern können als Staatspodcast, aber dennoch kann man das ja auch ein bisschen außen vor lassen und mal drüber sprechen, wie sinnvoll es ist, die Sommerpause eigentlich für einen Materialcheck zu nutzen. Was hältst du davon? Wann sollte man überhaupt über einen Materialwechsel nachdenken? Also ich rede jetzt vom Modell, jetzt nicht vom Thema Abnutzung oder so, dass man quasi sich das Gleiche nochmal kauft, sondern wann macht es Sinn, sich irgendwie Gedanken ums Material zu machen? Da gibt es ja viele Faktoren. Und ist der Sommer vielleicht sogar ein geeigneter Zeitpunkt dafür?
Ja, also finde ich ein total spannendes Thema. Und ich glaube, es ist wichtig, ein bisschen so die Brücke zu bauen über die Entwicklung, die Tischtennis insgesamt genommen hat. Also wir haben das ganz früher ohne Kleben, dann ganz intensiv mit Kleben, dann ganz intensiv, dass sich die Materialien verändert haben, so dass man quasi jetzt auch mit vielen Jahren Erfahrung einfach sehen muss, da gibt's ja unglaubliche Sprünge im Material. Also angefangen vom Holz. In meiner Generation hat man quasi geschaut, je älter das Holz, desto besser. Wir haben solche Dinge gemacht, wie unsere alten Hölzer noch in Wasser gesteckt, damit sie eben sich wirklich vollgesogen haben, dann eben sie trocknen lassen, damit die Feuchtigkeit erst ins Holz geht, dann wieder rausgeht und damit man so, ob es gestimmt hat, weiß ich nicht, aber gefühlt eben einfach so eine optimale Rückmeldung mit seiner individuellen Holzschöpfung bekommen hat. Ich weiß, mein persönliches Holz habe ich dann häufig auch nach Belgien geschickt und es dort eben flicken lassen, um eben auch immer wieder jede Möglichkeit zu nutzen, das Leben des Holzes zu verlängern. Und im Laufe der Jahre hat es tatsächlich jetzt einfach diesen Switch gegeben, dass es immer wieder auch diese künstlichen Materialien gibt, die eben so Art Carbonschichten, sage ich mal, oder entsprechende Zusätze, die eben das Holz schneller gemacht haben, ein bisschen steifer gemacht haben. Also der Klassiker ist früher eine Carbonschicht, war einfach total gefühllos und nur schnell und hat ganz wenig Rückmeldung gegeben. Heute sind die Carbonschichten und die Kunstfasern doch auf einem ganz, ganz anderen Level. Worauf ich raus will, die Entwicklung, die Tischtennismaterialien genommen haben, ist so extrem, dass es sinnvoll ist, immer wieder zu überprüfen, ist mein Material noch auf dem neuesten Stand? Das geht auch in die Belege. Wenn ich mir schaue, in welche Richtung mittlerweile die Top-Spieler gehen, da ist es schon so, dass viele eben eher härtere Belege spielen, eher durchaus etwas griffigere Belege spielen, also so Hybridlösungen, nicht einen chinesischen Belag, nicht einen kompletten europäischen, japanischen Belag, sondern etwas dazwischen. Und die Richtung geht eben weg von dem sehr, sehr weichen Belag, mehr zu den etwas härteren, griffigeren Belegen. Und diese Geschichte, die, glaube ich, muss jeder für sich mal ausprobieren. Und was kann es besser geben, als das Ganze so ein Stück weit in einer etwas weiter gefassten Saisonvorbereitung zu probieren? Also ich würde dazu aufrufen, genau jetzt, nicht unbedingt erst im September, wenn man dann vielleicht schon die ersten Spiele hat, sondern eben zu sagen, Mensch, hier im Juli und August, das hat sich so viel getan im Holzmarkt, im Belagsmarkt, Weiterentwicklungen der einzelnen Belege. Also es gibt ja dann von fast jeder Marke den normalen Belag, dann vielleicht den etwas härteren Belag oder den etwas griffigeren Belag. Da gibt es ja unheimlich viele Abstufungen. Und das zu probieren, das finde ich spannend. Und selbst wenn es am Ende nur dazu führt, dass man sagt, jawohl, ich habe genau das richtige Material, ich habe was anderes probiert, ich kehre wieder zu meinen Wurzeln zurück.
Wie oft, wie lange spielst du dein aktuelles Modell an Holz und Belägen schon? Jetzt kommt es nämlich, jetzt ist ja schon ein bisschen länger, oder?
Tatsächlich ist es so, dass ich mein Holz 2009 oder 10 genommen habe und seit der Zeit auch nicht weggelegt habe. Ich habe noch ein, zwei Modelle, die gleich sind. Ehrlicherweise hatte ich unheimlich häufig schon das Gefühl, vielleicht sollte ich einfach mal gar nicht unbedingt ein ganz neues Modell nehmen, aber eine Weiterentwicklung. Mittlerweile hat auch mein Holztyp eine Weiterentwicklung. Ich hatte auch mal überlegt, auch eine spannende Geschichte, ich spiele konkav, ob ich vielleicht einen geraden Griff spielen sollte. Viele Spieler sagen, beim Umgreifen ist der konkave Griff ein bisschen schwieriger zu kontrollieren als der gerade Griff. Das fühlt sich ein bisschen einfacher an. Ja, und am Ende muss ich sagen, die Belege wechsle ich schon, je nach Trainingszustand und je nachdem, wie viele Spiele ich mache, alle paar Wochen, ja, das mache ich schon. Aber eben mein Holz, das ist mir so ans Herz gewachsen. Ich werfe es auch gar nicht mehr. Mir ist es einmal aus der Hand geglitten, da ist eine kleine Macke drin. Ansonsten ist es quasi ein sehr liebgewordenes Modell, von dem ich mich ungern trennen würde.
Ja, sehr gut. Ich habe immer jetzt hier mit einem Auge auf den Fernseher geguckt.
Ja, ich sehe schon, du bist gar nicht
auf dem Fernseher. Ja, 8-4 hat dann gefühlt. Und dann stand es plötzlich 9-8 für den Feind, hätte ich fast gesagt. Jetzt hat er einen Matchball bei 10-9 vergeben, aber jetzt hat er noch einen Matchball. Ich gucke jetzt mal kurz hin, während ich mir die nächste Frage... Ach nee, die lassen sich wieder Zeit. Ist ja für die Zuhörer eh nicht so spannend, wie ich gerade Fernsehen gucke. 13-11
hat er gewonnen, ich spoiler.
Oh Mann, ey, du bist so ein richtiger... Ich hätte fast gesagt Boomer, aber ja, 11-11. Na gut, er hat gewonnen. Also das ist ein Affront ist das. Also ich bin ja eh so jemand, der nicht so viel die Beläge wechselt und testet. Aber ich denke, man kann das auch so ein bisschen bei dem Tischtennishändler seines Vertrauens ausprobieren oder denke auch einfach mal den Schläger von einem Mannschaftskollegen in die Hand nehmen. Die Frage ist, wie oft sollte man denn eigentlich grundsätzlich seinen, ich sage jetzt mal, Hölzer spielt man ja schon sehr lange, ne? Also hast du ja auch gesagt, aber Beläge, was würdest du sagen, wie lang ist die Lebensdauer eines Belages? Es kommt natürlich immer auf die Intensität und wie oft man spielt, aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Merkmale, weil man weiß, okay, jetzt brauche ich was Neues. Also jetzt brauche ich das, also brauche ich einen du weißt, wie ich es meine. Jetzt brauche ich quasi den neuen Belag sozusagen.
Ja. Also tatsächlich darf man sich nicht alleine von der Oberfläche leiten lassen, weil die Oberfläche tatsächlich, auch wenn man den Belag dann nur 5-6 Mal gespielt hat, mitunter schon, je nachdem, wenn man mit ganz neuen Bällen spielt, der Abrieb ist ein bisschen anders, dann vielleicht schon ein bisschen so aussieht hier, das beginnt ja schon nach einer Woche, dass der Belag abgespielt ist. Wie kann denn das sein? Wichtig ist, dass man das Gefühl hat, je nach Katapult, dass der Belag eben erstens noch schnell genug rauskommt und zweitens, dass er eben auch gleichmäßig rauskommt in dieser Trefferzone. Das lässt irgendwann ein bisschen nach. Und wenn man dieses Gefühl hat, dass eben der Belag dann doch deutlich anders ist, dann spätestens dann ist, und ich spreche jetzt nicht von den Profis, die natürlich viel häufiger die Belege wechseln, spätestens dann sollte man die Belege wechseln. Ich mache auch nochmal die kurze Kurve zum Holz. Ich gehöre jetzt zu denen rein persönlich, die das Holz jetzt nicht so häufig wechseln. Ich weiß, dass aber die Topspieler, weil sie die gleiche Argumentation mit den Belegen haben, nur eben deutlich zeitverzögert, auch Hölzer häufiger wechseln. Bedeutet jetzt nicht unbedingt jedes Jahr, aber alle 2 Jahre. Das gibt's häufiger, um einfach dann zu sagen, Mensch, hier, ich will das Holz mit der größten Spannung und nicht, dass langsam die Spannung schon nachlässt. Das ist so ein Wohlfühleffekt, wenn man das gleiche Holz nochmal nimmt und in die Hand nimmt, wissen, glaube ich, viele, ist das nicht unbedingt das Gleiche, weil es ist ein Stück weit, ich will es mal so ausdrücken, weich geklopft worden über die Jahre. Deswegen, also eigentlich ist es besser, etwas früher das Material durchaus zu wechseln, weil man es dann sonst, wenn man es nicht macht, es schwerer hat, sich an dieses neue Material zu gewöhnen, obwohl es genau das Gleiche ist. Deswegen, also Belege regelmäßig wechseln, sobald man das Gefühl hat, der Katapult und das gleichmäßige Abspringen des Balles lässt nach, und auch das Holz durchaus so prüfen, wenn man vielleicht irgendwo noch ein zweites Holz parallel hat, was man ja sowieso haben wollte, wenn die Unterschiede zu groß werden, ist vielleicht die Zeit, das zweite Holz zum ersten Holz zu machen und sich ein neues zweites Holz zurechtzulegen.
Sehr gut, also spannendes das Thema auf jeden Fall. Gibt es für dich irgendwie einen Materialtrend, der besonders relevant ist? Also wir haben ja alles von optischen Dingen wie Farbe, wir haben den Cybershape, diesen mit den Kanten, der nicht mehr rund ist. Du hast schon angesprochen, Carbon, Schwamm, Belag, Oberfläche. Gibt es da für dich, Materialtrends, die... Ja, also relevant sind.
Spannend ist tatsächlich so diese Richtung. Man hat das ja vor 20, 30 Jahren gab es sicherlich noch diese Tendenz, Mensch, es muss der Belag ganz weich sein. Ich möchte das Gefühl haben, dass er klackt, auch wenn es ohne Frischkleben ist. Und das ist mittlerweile fast komplett raus. Spannend ist einfach die Geschichte, möchte ich einen schnellen Belag haben oder möchte ich einen etwas griffigeren Belag haben. Es gilt bei vielen auf der Vorhandseite, dass nicht bei allen, aber bei vielen, dass man eben sagt, hier, dieser griffige Belag, der ist vielleicht nicht ganz so schnell, aber der gibt mir die höchste Kontrolle bei meinen aktiven Schlägen, vor allem beim Gegenspin. Wir wissen ja einfach, der Gegenspin, der ist jetzt nicht mehr Uhrenpunktball, sondern der Beginn der Rallye. Das ist so eine Tendenz, die es in den letzten Jahren eben gab, wobei, wie gesagt, es auch Spieler gibt, die schon wieder jetzt zu diesen etwas schnelleren Belägen zurücktendieren. Und spannend wird es dann sein, wenn Spieler eben sich wünschen, Mensch, ich möchte einen griffigen Belag, der gleichzeitig genauso schnell ist. Da, glaube ich, sind jetzt die Firmen so im nächsten Schritt ein Stück weit dran. Also insofern ist ja spannend, wir haben total viele Tischtennisfirmen, die ganz intensiv forschen, und ich glaube, dem kann man in so einer Sommerpause ganz gut Rechnung tragen, wenn man das ein oder andere Mal probiert. Man muss ja nicht unbedingt sofort einen Belag kaufen, sondern das Ganze eben dann auch auf Testebene in den verschiedenen Shops zu machen.
So, also, ich hoffe, das hilft jedem weiter, der sich schon mal Gedanken darüber gemacht hat, ob er jetzt sein Material wechseln sollte. Das Wichtigste ist natürlich trotzdem immer das Training. Das ist, das hat das Tischtennissport genauso gemein wie zum Beispiel der Golfsport oder da auch das Erstellen von Videos. Selbst mit der besten Kamera kriegt man keine guten Videos hin, wenn man sie nicht bedienen kann. Und so ist es natürlich mit dem Tischtennisschläger auch. Von daher, ich denke, ihr habt alle den Sommer durchtrainiert, so wie ich, und geht dann fit in die neue Saison. Apropos neue Saison, Richard, wie ist denn bei dir? Was ist dein persönliches Ziel für die neue Saison? Langselber. Ich nehme an, du bist immer noch motiviert und aktiv am Start, obwohl du jetzt schon stark auf die 50 zugehst.
Danke, dass du das sagst. Ja, also das sind ja meine in Anführungszeichen geliebten Hobbyziele, die weg jetzt sind von denen als Sportdirektor oder als Vorstand Sport. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, mit wem ich drüber gesprochen habe, aber der hat mir dann irgendwann gesagt, absoluter Wahnsinn, wie viel Bock du eigentlich noch hast, selbst Tischtennis zu spielen. Und ich habe ihm recht gegeben. Also natürlich spiele ich viel, 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 viel schlechter als vorher. Aber ich habe noch unheimlich Spaß, hinter der weißen Kugel herzujagen. Bin auch schon wieder, soweit es geht, im Training. Und es wäre natürlich schön, wenn wir mit der TG Lang-Selbold die Regionalliga halten könnten und gleichzeitig damit einen, ja, so einen guten Background der neu gegründeten TGL Damenbundesliga geben könnten, um einfach zu sagen, Mensch, hier Langen-Selbold, das ist ein Verein, der sich sowohl im Damenbereich als auch natürlich im Herrenbereich irgendwie so ein bisschen aufmacht und ja, so ein paar Standards eben setzt. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte insgesamt, was da im Langen-Selbold gerade passiert. Natürlich vor allem um die Damenbundesliga.
Ja, wir werden sicher auch wieder in Langen-Selbold spielen, aber wahrscheinlich dann irgendwie gegen die dritte oder vierte Mannschaft oder so. Ihr habt ja 300 Mannschaften in Langen-Selbold. Und ich sag mal so, ich halte das mit meinen Saisonzielen so wie die große Tischtennis-Philosophin Annette K., die immer sagt, ich will erstmal ein Spiel gewinnen. Das gilt bei ihr jetzt für Turniere, bei mir gilt es für die ganze Saison. Und danach schauen wir mal. Apropos konkrete Ziele, hatten wir bei Instagram mal gefragt, die Hörer, was ihre persönlichen Ziele für die neuen Saison ist, sind. Und es gab viele Antworten, auch weil ich großmundigen Preis versprochen habe, ohne es mit dir zu besprechen. Aber einen Preis findet man sicher, oder? Ich habe gehört, ich weiß nicht, es gibt jetzt, glaube ich, zur EM, oder? Korrigiere mich, eine neue Kollektion. Ja, vielleicht haben wir da, die sieht auch anders aus. Ich durfte die schon mal sehen, ist aber, glaube ich, noch sehr geheim. Aber vielleicht kriegt man da irgendwie ein Trikot raus. Meinst du, das ist möglich schon, oder?
Ich glaube, soweit kann ich mich aus dem Fenster lehnen, das kriegen wir hin. Und ich glaube, es ist durchaus, zumindest eine Farbe ist etwas farbig.
Ist etwas farbig, nicht, genau.
Wer es gesagt hat, meine Lieblingsfarbe ist bunt.
Meine Lieblingsfarbe ist bunt, ja, aber du spielst trotzdem noch rot und schwarz auf deinem Schläger.
So sieht's
aber
aus.
Aber vielleicht liegt es auch, naja, egal, lassen wir das, vertiefen wir dieses Thema nicht. Also es gab ganz viele Einsendungen, auch echt viel lustige, natürlich auch viele Überschneidungen, aber ich würde mal ein paar vorlesen. Richard, du kommst auch ein, zweimal drin vor, kann ich dir sagen. Oh. Ja? Von daher, ja, zum Trikot, ich werde es dann auslosen und bekannt geben, und alsbald es die neue Kollektion geben wird, dann das Trikot an den Gewinner versenden. So viel noch zum Organisatorischen. T-Foto76 schreibt, für die neue Saison sind seine Ziele ruhiger bleiben, wenn der Sohn am Tisch mal keinen guten Tag hat. Dann auch was für dich vielleicht, vielleicht auch ein guter Vorsatz für dich, aber ich denke, damit wirst du jetzt auch nicht mehr anfangen. Spin and Stories schreibt, viel Spielpraxis mitnehmen und endlich auch mal Rückhand-Topspin im Spiel einsetzen.
Also, weißt du, tatsächlich ist es so, dass mir in Langen-Selbold allenthalben immer empfohlen wird, ich soll mir doch von Sabine ihren Anti mal nehmen, damit ich den Anti endlich mal einsetze. Bisher habe ich diesen Schritt noch nicht gewagt, aber ich werde mal versuchen, ja, den Rückhand-Topspin irgendwo mitzunehmen. Ich habe davon schon mal gehört, soll eigentlich ein ganz interessanter Schlag sein.
Ja, das wäre auch eine gute Metamorphose, vom Zweifler zu demjenigen, der dann selber einen Anti-Top auf der Rückhand spielt und nochmal groß durchstattet. Finde ich super, ja, kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich meine, ich kenne dein Spiel, du bist doch echt noch durchtrainiert und fit, aber es ist auch schon sehr laufintensiv, von daher, aber ja, Rückhand-Topspin ist natürlich auch so eine Sache, ne? Deswegen. Naja, fahren wir weiter. Sil P. schreibt, ich möchte nach 2,5 Jahren Zwangspause und OP langsam wieder trainieren. Klingt gut, viel Erfolg dabei. Zwangspausen sind nie gut, und umso besser, wenn sie vorbei sind. Schreiz 90 schreibt, möglichst viele Doppelsiege mit der Legende Richard Brause. Da kommen die Mannschaftskollegen jetzt, oder?
So sieht's aus, ja. Und ich muss sagen, ich genieße das, wenn Schreizi dabei ist, der ja auch regelmäßig noch mit unserer Legende Rufen Filos spielt. Also wer mal einen richtig festen Topspin auch in der Regionalliga sehen möchte, dem kann ich nur empfehlen, im Spiel beizuwohnen. Und wenn Schreizi in einer guten Form ist, dann ist der Ball richtig fest.
Dann kommt schon der Nächste. Adam Janicki, die Zu-Null-Bilanz mit Richard Brause ausbauen.
Okay, ja, das kann im Doppel eigentlich nur gemeint sein.
Ja, natürlich.
Genau, also insofern, wir arbeiten dran. Das ist tatsächlich immer so eine Sache, was wir festgestellt haben. Wir müssen am Anfang, das ist ja auch so eine Floskel, gut in die Doppel starten, dann die Räume eng machen, dann haben wir eine gute Chance auf 5-5. Nein, immer Spaß beiseite. Also wenn wir mit guten Doppeln starten, und das gilt ja für jede Mannschaft, wenn du mit zwei Doppeln am Anfang eben spielst, dann bist du schon auf einem ziemlich guten Weg. Ich finde es, weil wir jetzt schon ja in dieser Regionalliga sind, doch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Wir hatten das auch das ein oder andere Mal, wenn wir dann sehen, wie die einzelnen Mannschaften am Ende dann spielen. Das sind ja schon extreme Unterschiede. Und ein besonderes Spiel, das darf ich schon mal so ein bisschen spoilern, wäre natürlich ein mögliches Aufeinandertreffen Essen gegen Lang-Selbold. Da spielt der bekannte Lars Hilscher. Ja, vielleicht spiele ich im Doppel gegen ihn, wer weiß.
Das wäre gut, da komme ich vielleicht auch mal vorbei. Top X schreibt, im Spiel das gleiche Niveau spielen wie im Training. Das ist so eine Sache, ne? Wie macht man das? Hast du den Quick-Tipp jetzt für uns? Wie spielt man im Spiel genauso wie im Training?
Ja, man muss erstmal genug trainieren. Das ist ja immer so die Herausforderung, ne? Weil, also, ohne da jetzt zu tief einzusteigen, das Problem haben ja unglaublich viele Spieler der verschiedensten Level. Und am Ende glaube ich, dass man so einen Hauch Nervosität braucht. Und dass, wenn es natürlich zu extrem wird, dass man das zumindest im gewissen Bereich steuern kann, wenn man einfach sagt, hier, ich habe zumindest eine Vorbereitung gemacht, ich habe ein paar Mal mehr trainiert, ich habe mir ein bisschen was überlegt, ich nehme mir vielleicht auch vor dem Spiel 3-4 Sätze vor, die mir ein Stück weit vielleicht helfen, die ich versuche zu verinnerlichen, aber ja, die Herausforderung ist auf jedem Level gleich, man hat manchmal das Gefühl, am Donnerstag vorher im Training trifft man jeden Ball. Und am Samstag denkt man, wer bin ich? Warum spielt mein eigener Bruder, der gar kein Tischtennis spielt, heute?
Spandau Olli schreibt, Klassenhalt schaffen und mal zum Training gehen. Ja, das ist auch mein Thema. Ja, also bei mir gibt es das Problem mit dem Niveau Training und Spielen nicht unbedingt. Nicht so oft zum Training gehe. Anton KTS schreibt, er möchte 250 TTR-Punkte mehr in der neuen Saison. Das ist natürlich ein oft genanntes Thema, irgendwie TTR-Ziele. Wie sinnvoll ist es, sich solche Ziele zu setzen? Gerade diese TTR-Punkte, die sind ja fast so eine Art Religion geworden bei uns im Sport. Mhm. Was hältst du davon? Ist es wirklich sinnvoll, sich so konkrete Ziele zu setzen und die dann auch zu erreichen und halt dann auch entsprechend da sich ja anzustrengen, zu trainieren, oder eher nicht?
Wem's hilft, sei es drum, ja. Aber ich habe relativ ambivalentes Verhältnis dazu. Das ist ja nichts anderes, als wenn ich sag mal, Ranglistenpunkte, Weltranglistenpunkte, Europaranglistenpunkte versuche hochzurechnen. Aus meiner Erfahrung hat's mitunter mehr geschadet, weil ich dann irgendwann so perfekt in der Hochrechnung war oder viele Spieler werden so perfekt in Rechnungen, dass man dann genau weiß, dieses Wenn-Dann. Wenn ich jetzt diesen Punkt mache, habe ich das Spiel gewonnen, habe ich 16 TTR-Punkte gewonnen. Wenn ich es aber verliere, habe ich 14 verloren. Also das ist ein Stück weit zu viel Rechnen. Wenn man das Ganze loslösen kann und dann quasi so sich einen Meilenstein setzt, und 250 Punkte sind natürlich echt eine Menge. Wenn man sich einen Meilenstein setzt und das eben schafft auszublenden, dass man da nicht sich so reinsteigert von Spiel oder im Spiel auch darüber nachzudenken, sondern das Ganze eben dann von mir aus alle paar Monate überprüft, dann kann das eine gute Sache sein, aber es hat die große Gefahr, dass es zu sehr kippt. Deswegen gibt es wirklich einige Spieler, die sagen, komm hier, Richard und Rossi, ihr habt die Rangliste im Griff, ich habe sie nur im Überblick. Und wenn irgendwo Detailfragen sind, dann kümmere ich mich nicht selbst drum, sondern frag die Leute, die eben wirklich die Rangliste perfekt präsent haben. Aber dieser Kipppunkt ist relativ früh, dass man eben einfach sich zu sehr reinsteigert. Insofern, ich halte nicht so viel davon, zu viel zu rechnen.
Ich auch nicht, da sind wir uns einig. Felix Brahm schreibt, eine schöne Zeit und Erfolge. Das ist natürlich die Idealvorstellung, dass man eine schöne Zeit hat und Erfolge. Janina Thiele, nach längerer Pause Schwangerschaft wieder einsteigen. Ja, das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Manu TT, 1000 TTR und mehr Siege als Niederlagen. Das ist halt auch schön am Tischtennis, ne? Man hat die einen, die wollen irgendwie 1000 TTR-Punkte, die anderen wollen 2000 TTR-Punkte. Es sind total verschiedene Level, aber irgendwie für den Einzelnen ist es ja dann trotzdem ja, das Gleiche, wahrscheinlich auch mit der gleichen Begeisterung und Motivation da reingeht. Ich finde es
das finde ich im Tischtennis so spannend, dass man so einen Hauch Vergleichbarkeit zwischen der 1 und zwischen der, keine Ahnung, 1000 in der Rangliste hat. Da liegen wahrscheinlich dann, keine Ahnung was, 1800 TTR-Punkt dazwischen. Aber jeder will natürlich ein Stück weit seine Siege einfahren, seine Ziele definieren. Ich finde spannend doch, und das hat natürlich dann am Ende, auch wenn ich gesagt habe, ich bin kein Freund der Rechnereien, aber das hast dann schon die Grundlage, einen TTR-Wert, wo ich dann einfach sage, Mensch, hier, ich habe jetzt 800 Punkte oder 1000 Punkte und ein Dang Chu hat, ich weiß jetzt gar nicht, 2500 Punkte, dann hat man so ein Stück eine Vergleichbarkeit und schielt so ein bisschen. Das haben andere Sportarten in dieser extremen Form nicht. Finde ich eigentlich eine nette Geschichte.
So ist es. Was haben wir denn noch hier? Mika Dorake in der Hyogo-Präfektur unter die besten 16 kommen. Also scheint, Frage an dich, Hyogo-Präfektur, wo ist sie? Warst du da schon mal?
Zufällig noch nicht. Ich vermute, dass sie in Japan ist.
Ja, du bist. Ich habe auch extra gegoogelt, ja. Ich glaube, Kobe ist in dieser Präfektur. Die Stadt kennt man ja. Schöne Grüße an unsere internationalen deutschsprachigen Hörer und viel Erfolg bei dem Ziel, um in die besten 16 dieser Präfektur zu kommen. Da ist man sicher nicht ganz so schlecht, wenn man das sich als Ziel gesetzt hat. Was haben wir noch? Xelak Tete, gesund die Ligaspiele spielen und rückenschonende Technik angewöhnen. Das klingt doch auch mal.
Das klingt ja, eine das gute klingt Idee, ne? Plan. Gleichzeitig ist eine rückenschonende Technik im Tischtennis nicht
schwierig.
Immer leicht. Aber man kann natürlich ein bisschen mit Stabi das Ganze so aufbauen, dass man einfach einen kräftigen Rücken hat.
Gute Idee. Also trainieren. Belag testen, Stabi-Übungen machen. Das ist jetzt euer Plan bis zum Saisonstart Ende August oder im September oder wann auch immer es losgeht. Wir quatschen auch schon wieder eine Dreiviertelstunde. Es ist wirklich, und ich habe noch echt viel auf meinem Zettel hier stehen. Ich dachte, wir sind heute schnell durch, weil wir keinen Gast haben, aber zu zweit labern wir noch mehr. Aber ich habe mir noch was Neues überlegt. Also was Neues, ja, Altes eigentlich, würde ich fast sagen. Vielleicht kannst du dich noch an die Anfänge unseres Podcasts erinnern, wo wir noch öfters den Netzroller der Woche hatten. Da haben wir uns auch, glaube ich, über Spiele, aber vor allem Spiele auch über unterhalten. Zum Beispiel EM 2002, glaube ich, damals mit Lars Hielscher oder Rückhandlegenden aus Griechenland und ähnliche Themen. Und ich habe überlegt, das lassen wir wieder ein bisschen aufleben. Und wir machen jetzt sowas wie eine Spielanalyse. Also du machst sie natürlich, weil ich habe nicht so viel Ahnung von Tischtennis. Und habe überlegt, welches Spiel wir nehmen könnten. Und in der letzten Zeit das vielleicht markanteste, jetzt ohne deutsche Beteiligung ist das, was dann für dich auch ein bisschen einfacher, vielleicht auch was Negatives zu sagen, war Alexis Lebrun gegen Liang Xingkun im WM-Halbfinale in London bei der Team-WM jetzt im April, Mai. Vielleicht für diejenigen, die es nicht ganz so parat haben, die Ausgangssituation war ja Frankreich gegen China im Halbfinale. China bei der WM echt auch so ein bisschen gestruggelt, haben ihr erstes Spiel seit 26 Jahren verloren gehabt bei einer WM, dann gleich noch eins verloren. Liang Xingkun hat sich auch nicht sonderlich gut präsentiert, hatte bis zum Halbfinale, ich habe mal geguckt, die Bilanz von 2-3, hat eine Klatsche gegen Eddie Ionescu zum Beispiel bekommen in drei Sätzen, hat fast gegen Conor Green noch verloren und alle haben sich eigentlich so gefragt, wieso spielt er überhaupt noch im Halbfinale? Und in dem Halbfinale stand es dann 1-1 zu dem Zeitpunkt, hatte Felix das erste Spiel gewonnen, Flavien Corton verloren und dann war eben dieses dritte Spiel Alexis gegen Liang Xingkun und es kann man sich dann, glaube ich, ausmalen, dass das schon ein sehr, sehr wichtiges Spiel war. Und es ging auch gut los für Frankreich. Erste Sätze 11-3, 11-1. Richard, du hast das Spiel auch noch parat. Hast vielleicht auch noch mal reingeguckt, weil ich dich darauf vorbereitet habe, dass wir das mal besprechen könnten. Diese ersten beiden Sätze, 11-3, 11-1 gegen Chinesen. Was war da los?
Ja, was war da los? Also es ist einfach etwas gewesen, dass man gar nicht in einen Satz, doch, ich probiere es einfach mal. Da trifft ein Alexis Lebrun wirklich auf einen von Anfang an relativ verunsicherten Lian Jiankun. Und Alexis spielt annähernd perfektes Tischtennis, ein bisschen auch unterstützt, dass Liang einfach keine Qualität in seinen einzelnen Schlägen hatte. Er hat sein Spiel probiert, normal aufzuziehen, aber eben da war keine Durchschlagskraft, da war der Ball immer ein bisschen kürzer, als man dachte. Also einfach zum Beispiel beim Rückhand-Rückhand keine Länge im Ball, unheimlich hohe Unsicherheit und er hat sich auch nicht gut bewegt. Es ist aber eigentlich in erster Linie dem geschuldet, aus meiner Sicht, so wie ich es auch in Erinnerung habe. Und ich hatte gestern einfach nur noch mal so ein bisschen reingeguckt, hat sich für mich auch so ein Stück weit bestätigt. Der Lebrun, also Alexis, hat den regelrecht überrannt. Das ist eigentlich so der erste Schritt gewesen. Ja, und wenn man jetzt Liang Jiankun sieht, was für ein Spiel er hat, das ist ein Spieler, der, ich will es mal so ausdrücken, ohne despektierlich klingen zu wollen, der hat eigentlich nichts Besonderes. Er hat auch nichts Schlechtes, aber er hat nichts herausragend Gutes in einzelnen Schlägen, wie es zum Beispiel bei Malong Aufschlag und erster Ball Vorhand war. Das heißt also, die Qualität von Liang Jiankun, die hat in den ersten zwei Sätzen, die kam überhaupt nicht zustande, weil Alexis ihn wirklich überrollt hat. Spannend ist, was passiert ab Satz 3? Und was passiert ab Satz 3 gar nicht 1:1 am Ende, sondern was baut sich auf? Weil natürlich ist Liang Jiankun, und du hast gesagt, ja, warum hat er denn überhaupt gespielt mit einer 2:3 Bilanz? Liang Jiankun gilt in China als eine ganz große Konstante, als jemand, dem man zutraut, sein Level verlässlich runterzuspielen. Es gibt so eine Idee in China, ist eigentlich schon eine ältere Idee, aber ich glaube, das kann man heute noch heranbringen. China braucht mindestens eine Nummer 1, die mehr oder weniger garantiert 2 Punkte macht. China braucht keine Nummer 2, die vielleicht 2 Punkte macht und auch keine Nummer 3, die vielleicht 2 Punkte macht. China braucht eine Nummer 2, die sicher einen Punkt macht und eine Nummer 3, die sicher einen Punkt macht. Also das ist so ein bisschen eine andere Herangehensweise. Und Liang Jiankun gehört zu diesen Spielern, die eine unglaubliche Verlässlichkeit ausstrahlen. Und Wang Hao hat auf ihn gesetzt, weil er eben genau gesagt hat, okay, wenn einer in dieser extremen Situation diese Verlässlichkeit noch hat, dann auch wenn er schlecht gespielt hat, dann muss das Liang Jiankun sein. Was ist jetzt in diesem dritten Satz passiert? Und das kann man, glaube ich, auch ein Stück weit runterbrechen. Man hat das häufig, wenn man gegen so Spieler spielt, die ein unglaublich gutes passives Spiel haben. Diese Spieler suchen etwas länger nach ihrem eigenen Rhythmus. Und Liang Jiankun gehört zu den Spielern, die nicht notwendigerweise Spiele 4-0 gewinnen. Wang Chuqin gehört zu diesen Spielern. Ja? Aufschlag, erster Ball und dann überrollt er alle. Liang Jiankun überrollt die Leute eher selten. Das ist häufiger ein Spieler, der Spiele gewinnt 4-1, 4-2, 4-3. Und entscheidend war am Ende, dass Alexis, der auch im dritten Satz super gespielt hat, aber sich nicht so absetzen konnte, dass Liang Jiankun seine Qualität aufbauen konnte. Er hat also ein bisschen besseren Touch für die Bälle von Alexis bekommen. Er hat ein bisschen bessere Länge bekommen im Ball und hat so einfach es geschafft, ein bisschen mehr ein Gefühl zu bekommen für seine eigene Qualität. Und das ist das Entscheidende, er ist dabei total ruhig geblieben. Die meisten Spieler wären 0-2 und treffen dann vielleicht am Anfang 1-2 Bälle nicht und dann kippen die weg. Das ist bei Liang Jiankun nie der Fall. Liang Jiankun ist jemand, der den Winkel sozusagen sucht und der dann eben plötzlich über eine unheimlich hohe Sicherheit kommt. Ich habe mich erinnert, das ist nicht das einzige Mal, dass Liang Jiankun so ein großes Spiel komplett dreht. Vielleicht war das das wichtigste Spiel seiner Karriere, aber er hat den Durban gegen Hugo Calderano die ersten 3 Sätze verloren, um am Ende dann 4-3 zu gewinnen in einem ganz großen Spiel. Also das ist bei ihm häufiger der Fall, dass man das Gefühl hat am Anfang, der kriegt den Schläger nicht dazwischen, der weiß nicht, wo soll er genau hinlaufen und plötzlich ist er da. Und Liang und Alexis, der wird, das hast du mir gestern nochmal angeguckt, der wird natürlich dem Matchball hinher trauern im dritten Satz, weil danach hat er plötzlich angefangen zu spüren, dass Liang Jiankun besser und besser wird. Und das haben wir in allen Ebenen, dass man plötzlich sagt, Mensch, jetzt habe ich die Chance nicht genutzt und jetzt habe ich auf der anderen Seite einen Spieler, der fängt an, mehr und mehr Bälle auch zurückzuspielen. Und das ist die eigentliche Qualität gewesen bei Liang Jiankun. Und aufbauend darauf hat er dann auch angefangen, nicht nur seine Rückhand zu finden, die übrigens vorher total weggebrochen war. Er hat überhaupt kein Timing gehabt für seinen Rückhand-Topspin und seinen Rückhand-Block. Aber als das dann da war und er auch dann angefangen hat, sich ein bisschen mehr zu trauen, mit Vorhand zu spielen, ist das ein Spiel auf Augenhöhe gewesen. Und ja, die eigentliche Qualität, das vielleicht noch als einen Satz, war, dass er nach diesen ersten 2 Sätzen so ruhig geblieben ist und gesagt hat, okay, ich muss jetzt gar nichts anderes machen. Ich muss jetzt natürlich ein bisschen Platzierung ändern und so weiter. Aber ich muss in erster Linie mein Spiel finden. Und das hat er geschafft.
Ja, hat natürlich auch ein bisschen dann das Spielglück trotzdem gehabt. Alexis bei 10-9 im dritten Satz. Ich glaube, da macht er auch 8 von 10. Das war so ein bisschen auch zu kurz gelassener Ball, den er mit der Vorhand dann verschlägt. Hatte noch einen zweiten Matchball bei 12-11. Ja. Hat dann im vierten Satz 10-3 hinten gelegen. Alexis hat dann auf 10-10 ausgeglichen und dann trotzdem 12-10 verloren. Und dann war er, glaube ich, gebrochen. Der fünfte Satz war dann irgendwie zu 4 oder so. Was kann man in Anführungsstrichen Alexis, der auch danach gesagt hat, ich durfte ihn kürzlich interviewen, das ist seine bis dato schwerste Niederlage oder größter Misserfolg in seiner Karriere ist. Was kann man Alexis im Endeffekt in Anführungsstrichen vorwerfen?
Ich habe mir den Matchball bei 10ern gestern auch nochmal angeguckt. Natürlich war der etwas höher und natürlich trifft er, ich sag mal, den in manchen Spielen oder vorher hat er den einige Male getroffen. Aber der war auch nicht ganz so einfach, wie man jetzt so gespeichert hat, weil er müsste diesen Schritt nach vorne machen und man hat schon gemerkt, dass das eine Position ist. Da war der Tisch im Weg. Also das ist schon
nicht so einfach wie der von Lin damals gegen Dima in Tokio, oder?
Genau. So, also das war schon jetzt mal nochmal eine Stufe, ein schwierigerer Ball. Ich glaube tatsächlich, dass man Alexis aus meiner Sicht überhaupt keinen Vorwurf machen kann. Das Spiel, was ich mir gestern ja auch nochmal so in einzelnen Teilbereichen angeguckt habe, das langt nicht zu sagen, ich hätte jetzt den Ball ein bisschen mehr in die Mitte, den Ball ein bisschen mehr in die Vorhand. Das waren unglaubliche Ballwechsel. Und entscheidend ist, das weiß ich natürlich nicht, weil ich da nicht in den Alexis reingehen kann, was für ein Mindset hat er irgendwo gehabt. War er bei 10-9 vielleicht ein bisschen hektisch? Aber mein Gott, das ist ein WM-Halbfinale und das wäre vielleicht die Tür gewesen zum Finale. Da darf man auch ein bisschen hektisch sein. Das war ein Spiel, wo die ersten 2 Sätze er so dominiert hat. Und dann war es Spiel Satz 3 und 4 absolutes Top-Tischtennis auf Augenhöhe mit unglaublich vielen langen Ballwechseln. Ich würde Alex da wirklich gar keinen Vorwurf machen, bewusst nicht machen, weil Liang Jiankun in gerade solchen Spielen, dass man ihn wirklich besiegen muss, dass er nicht selbst verliert, das ist eine absolute Qualität von ihm. Und es ist nicht das erste Mal, dass er eben so aus dem Rückstand gekommen ist, aber es war natürlich ein sensationell großes Spiel und Alex, fand ich, hat auch sehr, 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 sehr gut gespielt. Manchmal hätte er vielleicht einen Glücksball gehabt bei 10-9, dann würden wir jetzt davon nicht sprechen, aber es ist weniger, glaube ich, eine Schwäche oder einem Versäumnis von Alexis zuzuordnen, als mehr einer kontinuierlichen Finden eines Spiels von Liang Jiankun.
Adam Bobrow sagt dann im Live-Kommentar, dass das ist Liangs biggest win of his life ist oder war. Würdest du da mitgehen?
Also ich würde das insofern unterschreiben, als dass natürlich, wir haben vorher schon in Durban über Liang Jiankun gesprochen, Der ist ja auch schon jemand, der ein bisschen länger dabei ist und der diese Verlässlichkeit im chinesischen Team darstellt. Insofern würde ich das unterschreiben, als dass er ein ganz schweres Turnier hatte. Wie gesagt, hat Timing ganz gar nicht verloren, den UNESCO verloren. Wirklich auch viele Spiele, wo du gesagt hast, das kann doch nicht wahr sein, wie viele Bälle er nicht getroffen hat. Und dass er dann eben in dieser ganz schwierigen Situation immer wieder seine eigene Ruhe findet. Er ist ja nicht in den einzelnen Punkten total durchgedreht, sondern zum Schluss hat er aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht. Aber diesen Fokus, das ist eine unglaubliche Qualität, ja, und ich bin sicher, das ist das größte Spiel seiner Karriere gewesen. Er hat übrigens, wenn ich das jetzt nochmal gleich relativieren kann, was Ähnliches auch gegen Harimoto gehabt im Finale. Auch aus Rückständen, nicht in dieser Dramatik, aber auch aus Rückständen, wo er dann plötzlich einfach dieses Gefühl wieder fand. Also es war vielleicht nach diesem so schwierigen Turnierstart trotzdem für ihn das Turnier seines Lebens.
Richtig, und ich glaube, für ihn war es vielleicht auch der biggest win of his life, weil wenn er das nämlich verloren hätte, am besten noch, also am besten nicht, aber am Ende vielleicht noch 3-0, sang- und klanglos, irgendwie 3-1 und 9, dann am Ende vielleicht China, es ist jetzt viel Konjunktiv, noch ausgeschieden wäre im Halbfinale, dann wäre das, glaube ich, für Liang ein Problem geworden, wahrscheinlich auch für Wang Hao ein Problem geworden. Insofern hat, glaube ich, an dem Spiel auch ein Stück seiner Karriere wahrscheinlich gehangen, vielleicht auch an der des Trainers. Deswegen finde ich, dass das schon ist natürlich immer alles sehr, vielleicht hätten sie dann trotzdem noch 3-2 gewonnen, ja, man weiß es nicht, dann hätte keiner mehr drüber gesprochen, aber es hatte schon eine hohe Brisanz, oder? Und deswegen finde ich, ist es auch so ein extrem interessantes Spiel, sowohl aus Sicht von Alexis, der quasi dieses Spiel in Anführungsstrichen wegschmeißt, wie man sagen würde, du sagst jetzt, Liang hat es quasi noch gezogen aus der anderen Richtung, aber halt auch, was so gesamt dahinter steht.
Ja, also bin ich ganz bei dir und das ist so dieser schmale Grat, wo du auch als Trainer so ein bisschen denkst, halte ich an ihm fest und es klappt nicht, dann bekomme ich richtig Gegenwind. Halte ich an ihm fest und es klappt, dann sagt er, siehst du, alles richtig gemacht. Ich glaube am Ende, dass es mehr so eine Sache ist, ohne mich jetzt zu sehr aus dem Fenster lehnen zu wollen, wie viel Vertrauen, aber die Frage darf man stellen, wie viel Vertrauen hat China in die Generation danach? Es waren ja auch einige Spieler dabei, auch wenn Rui Bo jetzt nicht gespielt hat, der übrigens ja hier auch beim Champion Yokohama jetzt erste Runde gegen Geraldo verloren hat. Es war Zhu Chihao dabei, also wie viel Zutrauen hat die chinesische Teamleitung, die chinesischen Trainer in diese Generation? Ich glaube, das ist eigentlich so diese Frage. Und Liang Jiankun war halt tatsächlich der Spieler, von dem sie gesagt haben, wir gehen mit dem durch dick und dünn. Und er hat sie ihm zurückgegeben, auch wenn es verdammt knapp
war. Auch wenn es nur ein Punkt war. Am Ende haben sie wieder alles richtig gemacht und sind Weltmeister geworden. Wie kriege ich jetzt die Überleitung nochmal zur TTBL und zur Damen-Bundesliga? Wir kommen aber schon Richtung Ende, Richard. Du darfst bald das Fenster wieder öffnen bei dir im Büro. Bei mir brummt ganz.
Mal einen Club, bist du die deine Überleitung?
Ja, bei mir brummt ganz leise die Klimaanlage. Also es ist aushaltbar. Genau, also wir sind in der Sommerpause, aber es sind nur noch 2 Wochen, dann geht auch die TTBL schon wieder los und dann Ende August steht das sogenannte erste Grand Opening der TTBL vor der Tür, wo im Prinzip an 2 Tagen die komplette Pokalrunde gespielt wird bis zum Final Four, also dann die Achtel- und Viertelfinale sind es in dem Fall, mit der kleinen Einschränkung, dass nur, ich glaube, 4 oder 5 Zweit- und Drittligisten teilnehmen und die anderen quasi gesagt haben, wir spielen nicht aus verschiedenen Gründen. Vielleicht kannst du da mal ein paar Worte zu sagen, was da der Hintergrund ist und wie du dieses ganze Grand Opening einschätzt und ja, die Perspektive dieses Events.
Ja, also wir waren ja im Vorfeld mit den Zweit- und Drittligavereinen gemeinsam mit der TTBL im Austausch. Am Ende muss man sagen, haben es ja auch in der Pressemitteilung probiert darzustellen, dass die Zweit- und Drittliga-Vereine aus verschiedensten Gründen sich eben nicht optimal mitgenommen gefühlt haben. Sicherlich ein Punkt ist, dass das Grand Opening im Zuge eines großen Events natürlich gespielt wird, aber gleichzeitig die Zweit- und Drittligisten dann ihr mögliches Heimspiel gegen einen Bundesligisten in den Vorrunden, also in den letzten 16 oder letzten 8, nicht mehr haben, sondern das findet jetzt alles eben im Event statt. Ich glaube, wichtig ist, dass man dem Ganzen jetzt ja eine Chance gibt. Wie gesagt, wir haben uns mehrmals mit den Zweit- und Drittligisten ausgetauscht und da gab es kein einheitliches Meinungsbild. Es war das Meinungsbild hier, wir müssen besser mitgenommen werden. Wir hatten gehofft, dass sich sehr, sehr viele Vereine trotzdem dann an der Vorrunde beteiligen. Am Ende haben wir jetzt 5 Mannschaften, die, wenn du so willst, eine Vorrunde spielen, beziehungsweise 3 davon sind damit automatisch schon für das Grand Opening qualifiziert. Ein Spiel wird ausgespielt, somit ist das Grand Opening dann voll. Wir werden nicht mehr sicher ein ganz spannendes Event sehen. Das Thema Event und an einem Standort und an einem Wochenende, ich glaube, das kann schon ein echtes Highlight werden. Und das Ziel muss natürlich danach sein, genau nochmal zu evaluieren, okay, wo können wir die Zweit- und Drittligisten vielleicht noch mal ein bisschen mit ihren Belangen mitnehmen? Man hat ja auf der einen Seite die Belange der Zweit- und Drittligisten, die sagen hier, das ist jetzt ein Beispiel, wir hätten die Möglichkeit gehabt, ein großes Heimspiel zu haben. Das ist uns so genommen worden. Gleichzeitig hast du natürlich eine Reduzierung von Terminen, die wir als DTDB, und ich glaube, ich spreche da auch im Namen der TTBL, grundsätzlich einfach unterstützen, weil wir einfach einen unheimlich vollen Terminkalender haben. Ja, und am Ende wird es so sein, wir werden uns jetzt Ende August in Nürnberg, freue ich mich auch drauf, auf so ein ganz neues Event, auf dieses Grand Opening einlassen. Und ich hoffe, das ist ein Startschuss für ein neues Event, wo wir dann zukünftig eben auch die Zweit- und Drittligisten ja hoffentlich sehr gut mitgenommen haben und hoffentlich auch einen Mehrwert für alle generieren können. Geplant ist, dass wir uns nach dem Grand Opening alle wieder zusammensetzen und dann einfach nochmal austauschen, okay, was können wir zukünftig besser und anders machen?
So, genau, am 29. und 30. August ist das in Nürnberg. Tickets gibt es, denke ich, noch über die Webseite der TTBL, TTBL.de.
Genau.
Man kann, glaube ich, mit allen Stars rechnen, weil natürlich auch die Clubs ins Final vorkommen wollen, also mit Van Zedong, Hugo Calderano und Co. Ich denke, dass das ein trotzdem spannendes Event für alle Tischtennis-Fans sein wird. Und es ist
ganz, ganz wichtig, vielleicht einfach, um das nochmal, weil es ist ja auch ein Stück weit eine sportpolitische Ebene. Also wir haben jetzt nicht gesagt, nach dem Grand Opening wollen wir uns zusammensetzen und verschleppen das dann in den Februar 2027, sondern es ist ein gemeinsamer Termin im September anberaumt, also relativ zeitnah, um dann einfach zu sagen, okay, wo haben wir noch Schrauben, wo wir Dinge optimieren können.
Genau, und man wird ja sehen, was es für ein Event sein wird und vielleicht lässt sich der ein oder andere überzeugen oder man sagt, das war gar nicht so toll, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist, denke ich, jetzt mal ein ganz guter Testballon. Die Halle ist auf jeden Fall, glaube ich, die gleiche wie bei den deutschen Meisterschaften vor ein paar Jahren. Ne? Diese Kia, ich weiß gerade nicht genau den Namen, ich bin schlecht vorbereitet. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Halle. Die war bei den deutschen Meisterschaften wirklich sehr gut. 2023 war das, glaube ich, die letzten deutschen Meisterschaften vor den TT-Finals. Und Richard, grundsätzlich, was erwartest du für eine TTBL-Saison? Wir haben ja so ein bisschen eine spannende Situation mit Borussia Düsseldorf, die jetzt Van Zedong haben, damit automatisch quasi der Anwärter sind auf alle 3 Titel, beziehungsweise jetzt auf die beiden nationalen Titel, den Pokal und die Bundesliga. Wir haben aber auch Saarbrücken, die zwar keinen Darko Jorgic mehr haben, aber einen Hugo Calderano. Ich weiß, du möchtest keine Prognose abgeben, aber es wird eine spannende Saison, glaube ich, mit ein paar spannenden Geschichten, die da auch vielleicht geschrieben werden, mit dem Wechsel. Wird Van Zedong genauso performen? Kann sein ehemaliger Verein ihm vielleicht ein bisschen ein Schnippchen schlagen und Borussia? Ich glaube, da gibt es so ein paar ganz spannende Stories, oder?
100%. Und ich bin einfach auch gespannt. Also in Saarbrücken ist ja dieser Hype ausgelöst worden. Und Saarbrücken hat das herausragend gemacht, einfach die Situation so frühzeitig zu erkennen und ein Stück weit zu realisieren hier, was bedeutet Van Zedong für einen Verein, was bedeutet Van Zedong für die TTBL. Und jetzt bin ich natürlich auch gespannt, wie geht dieser Hype, wie sagt man das, 2.0 in Düsseldorf weiter mit einer unglaublich großen chinesischen Community, die in Düsseldorf vor Ort ist. Also insofern, ich glaube, es ist wirklich eine Saison, die sensationell spannend ist. Ich glaube, dass Düsseldorf ein Stück weit favorisiert ist in der TTBL. Aber es wird, denke ich, viele, viele, viele Matches geben, wo man den Ausgang nicht hundertprozentig vorhersagen kann. Ist ja auch so, dass nicht jeder Spieler alle Spiele machen wird. Das wird ja auch so ein bisschen ein Planungspuzzle wieder sein. Aber ich erwarte, dass dieser Hype, der letztes Jahr begonnen hat, losgetreten durch Van Zedong in Saarbrücken, dass der in Düsseldorf auch natürlich jetzt auf diesem Level weitergeht. Und da profitieren alle Vereine von. Und ich finde es auch klasse, dass Saarbrücken sozusagen einfach auch strategisch gesagt hat, okay, Van Zedong geht nach Düsseldorf, aber wir ersetzen den. Wir ersetzen den mit einem Hugo Calderano, der sicherlich auch auf diesem unglaublich hohen Level spielen kann, der die besten Chinesen auch schon geschlagen hat und der im Augenblick auch ein ganz heißes Eisen ist. Also das sind herausragende Spiele, auf die wir uns alle freuen können.
Das bleibt spannend. Und auch bei den Damen, um auch nochmal auf die Bundesliga Damen zu sprechen zu kommen, zu der du ja jetzt auch nochmal einen gesonderten Bezug hast, nachdem die TG Lang-Selbold quasi den Platz vom TSV Langstadt einnimmt und erfreulicherweise die Liga auch erstmals seit, ich weiß gar nicht, ein paar Jahren wieder voll ist, denn auch Fürstenfeldbruck hat jetzt für die erste Liga gemeldet. Langen-Selbold spielen dann Lorena Morsch und Sophia Klee aus den deutschen Reihen, dann ganz spannend Sally Moylan, das ist so ein bisschen Talent aus den USA, die auch im Jugendbereich schon auf aufmerksam
gemacht hat. Ja, und nicht nur im Jugendbereich, auch schon bei den Damen. Für die USA bei der WM, es lasst mich nicht lügen, aus dem Kopf Matchball gehabt hat, um eben die USA ins letzte 16 oder letzte 8 zu bringen. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, das war jetzt nur so aus dem Hinterkopf. Also Sally Moland ist schon jemand, die wirklich sehr, sehr spielfähig ist. Und ja, natürlich, ich meine, auch wenn ich jetzt nicht direkt was mit der Damenbundesliga und Lang-Selbold, das haben dann wirklich die Macher in Lang-Selbold entschieden, zu tun hatte direkt, ja. Aber ich freue mich sehr, dass jeder, der noch nicht in Lang-Selbold war, der soll mal den Weg dahin suchen, weil es ist schon wirklich eine nette Geschichte. Da wird mit unheimlich viel Herzblut gearbeitet. Das Team um Matthias Leisner macht das wirklich sehr, sehr gut. Und die haben sich was vorgenommen. Also die wollen tatsächlich auch jetzt nicht so eine Eintagsfliege sein, sondern in einer optimalen Entwicklung soll da wirklich was aufgebaut werden. Ich finde das einfach auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und du hast gesagt, die Damenbundesliga ist vollzählig, 8 Mannschaften, die wirklich wollen. Das finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, und dann haben wir natürlich auch noch die üblichen Verdächtigen mit Dachau, Berlin, Kolbermoor, Weinheim, die da ein Wörtchen mitreden werden, auf jeden Fall um den Meistertitel TTBL. Was ist dein Pick für die Damen-Bundesliga?
Ja, also am Ende glaube ich, dass sich Berlin durchsetzen wird. Das ist so mein Gefühl. Aber ich bin vor allem gespannt, wie einfach auch die neuen Vereine sich schlagen. Mein Pick wäre Berlin. Ich bleibe aber dabei, dass natürlich auch die neuen Vereine, da bin ich sehr gespannt drauf, wie die sich eben in den verschiedenen Bereichen eben dann schlagen in der Bundesliga-Saison.
Ja, wir sind gespannt. Wir werden das sicher auch in den nächsten Folgen dann noch etwas weiter besprechen. Und vielleicht sehen wir uns auch beim ersten Heimspiel von der TG Lang-Selbold. Da ist ja unsere Anreise jetzt nicht so weit. Müssen wir mal gucken, ob das... Ich glaube, es ist Ende September oder Mitte, Ende September, glaube ich, geht es dann auch bei den Damen los. Wir haben auch nach den Picks der Zuhörer gefragt, jetzt nicht nur im positiven Sinne, sondern einfach, Wer wird, ist für eine Überraschung gut in der neuen Saison? Welche Mannschaft, welcher Spieler? Wer schafft den Durchbruch? Wer bricht vielleicht ein bisschen ein? Da waren auch viele spannende Einsendungen dabei. Auch zum Thema Düsseldorf und Saarbrücken natürlich. Uvinio 87, guter Name übrigens auch. Uvinio 87. Düsseldorf wird entspannt Meister und Pokalsieger. Champions League gewinnt Saarbrücken. Ja, Flo 10 geht mit Saarbrücken, denn auch Van Zedong ist besiegbar. Das ist natürlich auch richtig. Oft genannt wird auch André Bertelsmeier, also als der, ja, ich weiß nicht, ob er jetzt einen Durchbruch hat, er schon so ein bisschen gehabt, fand ich. Auch Wim Donschott, der jetzt seine erste TDBL-Saison spielt, wuscheln, prophezeit eine Saison mit einer ausgeglichenen bis positiven Bilanz. Und dass Düsseldorf nicht Trippelsieger wird, also da haben wir auch noch jemanden, der das zweifelt. Was sagst du zu André und auch zu Wim? Wim jetzt erste Bundesliga-Saison, von Felbert gewechselt nach Dortmund. Ist eine Herausforderung, aber der Junge ist auch richtig gut.
Ja, also ich finde es immer gut, dass wir da im Augenblick ein Pärchen haben, was in dieser jüngeren Generation ganz gut gemeinsam marschiert. Wim hat schon Feeder gewonnen. André, jetzt letztes Spiel, was einem sicherlich noch im Hinterkopf geblieben ist, gegen Tools. Ich hatte gestern auch die Möglichkeit, ein bisschen nochmal mit André zu sprechen. Also das sind zwei sehr, sehr gute Jungs, die klare Ziele haben und vor allem, die wirklich diesen Bock haben, jeden Tag nochmal eine Stunde mehr in der Halle zu stehen und diese Schritte zu machen. Also das ist sicherlich nicht etwas, wo du sagst, heute sind sie die Nummer 60 und morgen sind sie schon die Nummer 8 der Welt, sondern das wird so schrittweise gehen. Aber die haben wirklich Lust, ihre Grenzen immer weiter nach oben zu schieben und haben ja auch wirklich ein sehr, sehr gutes Doppel. Also insofern, da machen sich zwei auf und ich glaube, die haben noch eine ganz gute Zukunft. Natürlich auch noch einen weiten Weg, aber eine gute Zukunft vor sich.
Das glaube ich auch. Janina Thieles Pick ist und bleibt Sabine Winter. Weiter auf dem hohen Flug, das hoffen wir natürlich auch. Hört gerne nochmal die letzte Folge mit ihr rein. Die wird jetzt in Schweden natürlich auch wieder einsteigen. MXMCI denkt, dass Lin Jidong aus den Top 20 verschwinden wird. Denkst du das auch?
Das glaube ich, wenn dann nur ganz kurz. Ich glaube, dass der früher oder später einfach auf einem vernünftigen Level spielen wird. Vernünftig ist ja immer so, weißt du, so relativ. Bin mir sicher, der braucht einfach lange, lange Trainingsphase und dann muss er seine Stabilität finden. Aus den ersten 20 sehe ich ihn vielleicht mal kurzfristig, aber eigentlich gehört er da sicher rein. Aus meiner Sicht ist das auch ein Top-10-Spieler.
Ja, zwei Spieler, die auch häufiger genannt wurden, hier unter anderem von Henry und Flo Keilemein, sind Conton und Sidorenko. Ich glaube, die haben jetzt auch beide schon bewiesen, was für ein Potenzial sie haben. Von Conton haben wir kurz gesprochen. Der hatte ja in dem Halbfinale im ersten Spiel nur ganz knapp gegen Wang Chuchin verloren, hatte, glaube ich, sogar 2-1 geführt und hat jetzt auch echt schon richtig gute Ergebnisse gespielt. Und Sidorenko jetzt kürzlich, was war das, Contender? Ich habe es gerade nicht parat, Südamerika,
glaube ich. Hilf mir jetzt, im Smash war der.
Oder in Zagreb? Nee, irgendwo war er doch im Finale, oder? Irgendwo war er doch jetzt im Finale, aber.
Der war im Smash im Finale.
Im Champions.
Einmal
im
nach.
Champions, oder?
Oder im Champions, so, genau. Ja, im Champions war der im Finale und hat dann dadurch den Sprung direkt auf die Nummer 16 oder 17 der Welt gemacht. Also. Der hat er vorher in der ersten oder zweiten Runde ganz am Anfang hat er gegen Beneduda gewonnen. Also es ist so, und das haben wir auch dann bei den Jugend-Europameisterschaften gesehen. Also erstens, Russland hat natürlich eine unglaubliche Tischtennistradition und Sidorenko, der hat natürlich auch trainiert und hat unheimlich intensiv gespielt. Spannend ist, dass er eben so diese, ich will jetzt gar nicht sagen Leistungsexplosion, aber dass er so schnell eben da international gezeigt hat, dass er dann nochmal zwei Schritte gemacht hat. Vor einigen Jahren, als diese Generation Katzmann und Sidorenko in Ulm gespielt hat, hat man eigentlich auch Sidorenko schon als ein großes Talent gesehen. Und ja, der hat seine Zeit, denke ich, mit Training sehr, sehr gut genutzt. Hat natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, das Momentum auf seiner Seite gehabt. Aber das ist ein Spieler, mit dem man rechnen muss.
So, unser letzter Pick ist auch nochmal von Top X International. Geraldo wird die Top 20 knacken. Und wenn Rui Bo die Top 5 / Top 3, sind auch gewagte Prognosen?
Ja, sind gewagte Prognosen. Wir hatten es ja schon gesagt, Rui Bo hat jetzt gegen Geraldo verloren. Also Geraldo auf dem Weg in die Top 20. Ja, also wenn man das Ganze mal so ein bisschen guckt, ich sag mal zwischen der Position 12 und 50 sind mitunter wirklich Nuancen. Und da kann unheimlich viel passieren. Also ich würde Geraldo durchaus da zutrauen, dass er sehr athletisch, die finden, hat so ein bisschen Aufschlag, Rückschlag, hat er ein paar Schwächen und läuft vielleicht auch noch ein Stückchen zu sehr zurück. Aber ist sicherlich auch ein Spieler, der, wenn er den Ball spürt, mit seiner Körperlichkeit wirklich auch noch weitere Schritte machen kann. Ich finde den durchaus auch gefährlich, hat ja auch gegen viele unserer deutschen Spieler schon gewonnen. Bengrun-Gu, da bin ich noch nicht so ganz sicher. Ist sicherlich auch trotzdem ein Spieler, auch wenn er jetzt gegen Geraldo verloren hat, von dem ich theoretisch noch hoffen würde, dass er seine Chancen bekommt, jetzt rein aus chinesischer Sicht, weil der ist ja relativ neu am Start. Ob es am Ende zu den Top 5 langt, da sprichst du natürlich schon von relativen Schwergewichten. Da hat er noch einen Weg vor sich.
Sehr gut. Also nochmal vielen Dank für die ganzen Einsendungen. Wir konnten wirklich nicht alle jetzt hier vorlesen. Wir sind schon bei 1:20 und aber natürlich alle, die mitgemacht haben, kommen in den Pott, um das Trikot in der Farbe Piep, ich nenne sie nicht. Ansonsten, Richard, du darfst es gleich dein Fenster wieder aufmachen. Ich möchte auf jeden Fall noch darauf hinweisen, dass seit heute der Ticketvorverkauf fürs WTT Champions in Frankfurt läuft. Das wird sein vom 3. bis zum 8. November. Es ist zum 4. Mal jetzt in Frankfurt. Ab heute gibt es Tickets für Supporter, diese Community quasi, wo man sich kostenlos anmelden kann. Ab Freitag dann der offizielle Vorverkauf. Tickets gibt es ab 5 Euro. Dann aber nicht für die Infinity Lounge. Die kostet ein bisschen mehr. Richard, die könnten wir uns doch eigentlich mieten, oder? Ich glaube...
Wir beide.
Wir beide, genau. Und dann lassen wir und dann trinken wir ein bisschen Champagner. Nein, wir müssen da natürlich arbeiten, ist ja klar. Nicht vergessen wollen wir natürlich noch unseren Medaillengewinnern von der Jugend-EM zu gratulieren. Es gab 4-mal Silber und 1-mal Bronze. Für Gold hat es diesmal nicht ganz gereicht, aber gerade in den Mannschaftswettbewerben überall Medaillen geholt, außer, glaube ich, bei den Jugend-19 Jungs nicht. Richard, deine Analyse in 3 Sätzen zur Jugend-EM? 3 Sätze.
3 Sätze. Erstens, Mannschaft insgesamt wirklich ein gutes Ergebnis. Freue mich auch, dass die Jungs wieder in der ersten Kategorie aufgestiegen sind. Einzel haben wir Licht und Schatten gehabt. Finde gut, dass wir auch im Einzel, sagen wir, Einzel-Doppel-Medaillen gewinnen konnten. Es fehlt auf jeden Fall eine Einzelmedaille. Die hätten wir uns sehr gewünscht. Also insofern, Mannschaft können wir, glaube ich, sehr zufrieden sein. Einzel hätten wir noch, glaube ich, uns gewünscht, das ein oder andere noch nach oben zu spielen, aber so ist manchmal.
Sehr schöne Analyse. Kurz, knackig, präzise, so wie wir dich kennen. So entlasse ich dich jetzt auch. Wie gesagt, die nächsten Highlights, Europe Smash in Schweden, jetzt ab Montag zu sehen, dann bei YouTube und bei Dein, genauso wie das Champions, wo unsere beiden Jungs jetzt noch dabei sind, Bennett Duda und Dang Chu. Und die EM, ja gut, die ist noch ein bisschen hin, 11. bis 18. Oktober, also da haben wir noch ein bisschen Zeit, da machen wir sicher auch noch eine Folge dazu. Von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, trotz der Hitze, und wir sehen uns bald wieder.
So machen wir es, vielen Dank.